Stellt euch vor, ein leises Motorgeräusch. Es ist Nacht. Ein Auto fährt dran, abruptes Stoppen. Nichts mehr. Ein Mann verschwindet. Sein Auto wird gefunden. Mit viel Blut. Er aber nicht. Die Polizei glaubt, es ist Mord. Die Familie glaubt, er ist tot. Das Gericht erklärt ihn für tot. Doch ist die Geschichte wirklich so, wie wir sie hier darstellen? Somit herzlich willkommen zu Kohle, Currywurst und Mord.
Jawohl, hallo ihr Lieben. Bist du wieder dran? Und ich mit meinem Senf.
Ja, Betty, was ist heute eigentlich?
Oh, ein später Abend, ein Wochenendabend. Ich habe so eine vage Erinnerung. Hattest du nicht irgendwie was von letzter Woche gesagt, dass irgendein Jubiläum anstünde?
Richtig, willkommen zu unserem dreijährigen Geburtstag und unserer 150. Folge.
Kann gar nicht glauben, dass wir das schon so lange machen. Ich bin wirklich, ja, völlig perplex.
Ja, hätten wir jetzt ein Kind, würde das jetzt im Kindergarten sein.
Oh ja, stimmt.
So groß ist unser Podcast-Baby.
Und es wächst und wächst, zumindest was die Zuhörerzahlen betrifft.
Richtig.
Also vielen Dank an euch alle, dass ihr uns entweder drei Jahre lang schon die Treue haltet und unsere schwierigen Anfänge ausgehalten habt, in denen wir mit ganz schlechten Mikrofonen versucht haben, einen Podcast zu starten.
Oder nur ein Mikrofon hatten.
Genau, das wir wechselseitig dann benutzen.
Ja,
und für die Neueinsteiger, ja, ich hoffe, dass ihr weiterhin dabei bleibt.
Genau, kommen wir zu unserem Fall. Und zwar sind wir in NRW. Und zwar in Viersen, Düsseldorf.
Das ist Moment. Viersen und Düsseldorf liegt aber schon ein bisschen auseinander.
Ja, liegt daran, dass unsere Tatorte in unserem Fall so ein bisschen auseinander liegen. Also es geht um Viersen und Düsseldorf.
Aber ja, also als Düsseldorfer hätte man Viersen. Also ich meine, wir brauchen immer was zum Eingemeinden. Also wenn eine Stadt ganz dringend einer Eingemeindung bedarf, soll sie doch mal schnell vorbeigucken. Wir brauchen Platz.
Ja. Es ist Mitte der 90er, also kein Social Media, keine Ortungsdaten, kein GPS, kein Handy oder sehr wenig. Ein Verschwinden war damals ein Verschwinden und das ging eigentlich noch viel leichter wie heute. In unserem Fall geht es um Boris. Boris ist 37 Jahre alt. Ja, so helle Augen, lockiges, helles Haar, trainiert. Für sein Alter, er sieht jünger aus, finde ich. Und ein Mann mit einem Leben, sollte man meinen, mit 37. Er hat Familie, auch eine Frau. In manchen Quellen heißt es, mit dieser Frau hätte er auch ein Kind gehabt. Andere verneinen das. Auf jeden Fall ein Familienmensch mit einer Partnerin. Und das macht den Fall auch so ein bisschen merkwürdig, weil mit 37 Jahren verschwindest du nicht einfach so. Es ist abends, Mitte der 90er bzw. 1994 im September. Boris kommt nicht mehr nach Hause. Er war angeblich noch mit einem Kumpel verabredet. Angeblich. Und wollte auch nur zwei Stündchen wegbleiben. Aber weder seine Eltern noch seine Freundin oder Freunde haben noch was von ihm gehört. Ja, nach einer Nacht wundert man sich. Kein Abschiedsbrief oder irgendwie eine Notiz, wo er hinfährt. Nichts. Boris ist auf einmal nicht mehr da. Die Familie meldet ihn ein, zwei Tage später als vermisst, weil eine Nacht kann man mal wegbleiben, aber nicht länger. Und die Polizei nimmt das auch sehr ernst. Jetzt kommen wir zu dem Übergang, denn das Auto von Boris wird, obwohl er in Viersen ansässig ist, in Düsseldorf gefunden.
Na klar, der wollte Party machen.
Ja, könnte man meinen, dass er da irgendwie mit einem Kumpel unterwegs ist. Das Auto ist offen, die Türen stehen auf und im Bereich des Autos ist sehr viel Blut verteilt.
Oh, das ist kein gutes Zeichen.
Glaubst du immer noch, dass er Party machen war?
Vielleicht anfangs. Dann ist aber etwas wohl schiefgelaufen.
Ja, aus dem vermissten Fall wird nun ein mutmaßlicher Mord. Für die Ermittler ist halt ein ganz klares Signal. Hier ist kein freiwilliges Verschwinden gewesen, sondern eine Gewalttat. Die Polizei ermittelt jetzt und geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Fall wird entsprechend behandelt und Spuren werden gesichert, Zeugen werden befragt. Ja, das Umfeld überprüft. Niemand weiß irgendwas, außer dass Boris halt mit einem Bekannten feiern gehen wollte. Den genauen Namen, an den kann sich die Familie nicht mehr erinnern. Und die anderen Freunde können jetzt auch keinen Hinweis geben, Boris vielleicht oder mit wem Boris jetzt vielleicht weg war. Keine Leiche, kein richtiger Tatort, kein Täter. Das Blut ist aber ja in solchen Mengen vorhanden, dass man davon ausgeht, dass er entweder sehr schwer verletzt worden ist oder tatsächlich tot. Und ja, kurze Zeit später klopfen dann auch Beamte an die Tür der Familie und teilen denen mit, dass es jetzt nun mal nicht mehr um einen Vermisstenfall geht. Ja, die Familie oder für die Familie beginnt jetzt ein wahrer Albtraum, denn es gibt hier diesen Wechselzustand zu. Findet man ihn vielleicht noch so? Ist er vielleicht in irgendeinem Krankenhaus? Lebt er vielleicht doch noch? Oder dürfen wir jetzt trauern? Oder dürfen wir noch hoffen? Oder was wissen wir überhaupt? Und das ist eigentlich ziemlich grausam. Du bist in so einem Nichtszustand.
Definitiv.
Ja, dann wird es tatsächlich still um den Fall mit Boris. Jahre vergehen. Immer mal wieder versucht die Polizei, das mit wechselnden Ermittlern aufzurollen, aber der oder die Hinweise bleiben aus. Tatsächlich wird aber im familiären Umfeld immer mal wieder geäußert, dass halt Boris nicht unbedingt mit seiner damaligen Gefährtin, Lebensgefährtin glücklich war und er soll hohe Schulden gehabt haben. Aber das sind tatsächlich nur Gerüchte und Zeugenaussagen von Bekannten, aber so richtig kann das nicht belegt werden. Die Ermittlungen laufen weiter ins Leere und es gibt auch weiterhin keinen Durchbruch. Irgendwann kommt so der Moment, den so viele Familien halt fürchten. 1997 wird Boris dann tatsächlich für tot erklärt.
Oh je.
Ja, so ein juristischer Akt, sehr trocken, sehr formal und nicht, weil man jetzt weiß, aha, er ist wirklich tot, sondern man weiß einfach nicht, was passiert ist.
Ich kenne das leider aus der Familie auch in einem Fall, ja.
Oh, okay.
Mein Onkel ist beim Segeln unter ganz mysteriösen Umständen spurlos in der Zeuder See in Holland verschwunden.
Da glaubst du nicht, dass noch irgendwie mal was kommen sollte?
Meine Mutter hat das immer gehofft und gehofft, aber auch irgendwann kam der Tag, wo sie ihn dann doch gefunden haben. Aber das war Jahre später.
Also man hat ihn dann gefunden, ja?
Man hat ihn gefunden und ist wohl beim Segeln irgendwie vom Boot gestürzt, beim Sturm und ertrunken.
Nee, das tut mir sehr leid.
Er kannte ihn nur als Kleinkind. Also meine Mutter hat sehr gelitten, aber das ist einfach etwas, was man so kennt, dass plötzlich dann die Leiche auftaucht und das ist ganz schlimm für eine Familie. Und wenn die Leiche nicht auftaucht, ist es noch viel schlimmer, weil man vielleicht auch überlegt, wie man den sucht, der sich wirklich versteckt hat. Und dann hat man so Vermutungen und will nicht wahrhaben, dass der tot ist und hat Wut auf den Toten oder auf den Verschwundenen. Also das ist so ein Wechselbad von ganz, ganz vielen Gefühlen, durch das man da geht, weil man damit einfach nicht abschließen kann.
Ja, auch hier genauso geht's der Familie auch. Man stellt Gedanken an, hätte ich mich doch vertragen, hätten wir uns nicht gestritten oder habe ich was Falsches gesagt?
Genau, das sind so Gedanken, die man dann hat.
Hätte man an dem Tag noch was fragen sollen, genauer nachfragen sollen?
Ja.
Anrufen ging ja dann nicht zu der Zeit, da gab es kein Handy, also
nein.
Ein Festnetz. Und tatsächlich ist dann Boris tot, für die Familie verloren. Der Fall landet im Regal. Unter den ungeklärten Fällen, Cold Case, abgelehnt, nicht vergessen, aber ohne aktive Spur. In NRW gibt es viele solcher Fälle und ja, die Menschen verschwinden. Autos, die auftauchen und dann nichts.
Genau, das ist ganz, 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 ganz schlimm.
Und jetzt gehen wir tatsächlich 3 Jahrzehnte weiter. Wir sind im Jahr 2024. Ja, und dann gibt es eine Spur. Da stoßen hier 30 Jahre später die Behörden auf einen Hinweis. Und nicht auf einen Täter und nicht auf eine Leiche, sondern auf etwas ganz anderes. Die französische Polizei meldet sich bei der deutschen Polizei und sie haben unglaubliche Neuigkeiten. Denn in Frankreich habe ein Mann versucht, Papiere zu beantragen für einen besagten Boris C. Obwohl dieser halt sagt, ja, ich lebe schon immer hier und so weiter und ich möchte jetzt einfach nur meine Papiere, weil er die angeblich bei einem Brand verloren hat, kommt das den beiden Ermittlern den Franzosen und den Deutschen sehr spanisch vor. Das ist jetzt vielleicht hier ein lustiges Wortspiel. Nach einigen DNA-Tests, die es ja dann auch Mitte und Ende 2024 gab, kommen sie zu einer unglaublichen Erkenntnis. Der besagte Mann, der jetzt hier bestreitet, irgendwie was mit Deutschland zu tun zu haben, ist tatsächlich Boris C. Er lebt im Ausland in Frankreich und das seit vielen Jahren. Die Ermittler finden heraus, er hat seinen eigenen Tod inszeniert.
Auf die Begründung bin ich jetzt aber mal gespannt.
Ja, und zwar ist es tatsächlich so, Boris hatte viele Spielschulden, auch bei einigen Kredithaien, und die haben gedroht, ihn umzubringen und seine Familie und seine Verlobte, dass man sie töten würde. Da hat dann Boris seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Er hat sich selbst verletzt und hat das Blut bei der Selbstverletzung hat er das aufgesammelt, in Folie laufen lassen und sich auch selber abgezapft und hat das über Wochen und Monate gesammelt. Und zwar so viel, dass es wirklich nach einem Tod aussah. Es ist also sein eigenes Blut gewesen. Das hat die Polizei sehr gut ermittelt. Dann hat er überall Blut verteilt und das Fahrzeug abgestellt und anschließend ist er untergetaucht. Das Lustige daran, oder das nicht Lustige daran, ist aber, Boris hat schon seit vielen Jahrzehnten, 20 Jahren, eine neue Familie in Frankreich gegründet.
Schon klar. Das ist ja schon so was von, ja.
Also ob jetzt wirklich die Schulden das ausschlaggebende Motiv waren oder eben vielleicht auch das Weglaufen vor der damaligen Partnerin oder beides, das ist nicht ganz klar. Was er hier so gemacht hat, das ist natürlich auch eine krasse Nummer. Für die Polizei war Boris eben ein Mordopfer und in Wahrheit ist er ein Mann auf der Flucht. Wie viel oder wie hoch seine Schulden jetzt waren, das ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass er halt eben Schulden hatte. Und es war auch kein Unfall und kein Verbrechen, es war sein eigener. Die Eltern bzw. die Hinterbliebenen und Verwandten, die haben sich natürlich ordentlich verarscht gefühlt. Er wollte sie zwar tatsächlich wohl auch beschützen, aber irgendwie, wenn man jetzt als Elternteil jahrelang um den eigenen Sohn trauert oder eben die Lebensgefährtin, mit der man eine Kinderplanung hatte oder sogar schon angefangen hat, ist das einfach ein ganz mieser Move, zu sagen, ja, und auf meinen Schulden bleibst du auch alleine sitzen. Die Trauer war real und der Schmerz war real. Ja, der Tod war es eben nicht. Ne?
Das ist schon krass. Ja. Wirklich krasser Fall. Also.
Das war dann der Fall von Boris C. Tatsächlich ist dann jetzt im Nachhinein natürlich gegen ihn ermittelt worden.
Ja,
eben
ja.
Vortäuschung falscher Tat, also einer Straftat und Vortäuschung.
Ja, ich meine, der hat ja auch die Polizei ganz schön beschäftigt dann.
Genau.
Der hat ja dann Beamte gekostet und das hat ja auch Geld gekostet, dem Steuerzahler, dem seine Spielchen.
Richtig. Genau, also zu was er jetzt genau nackt worden ist, das weiß man nicht, aber halt einfach Vortäuschung einer Straftat, Vortäuschung von Mord, Hinderung der Justiz. Genau, was jetzt, wie hoch, in welcher Höhe, das ist jetzt hier nicht bekannt geworden. Ja, Falschangaben natürlich. Eventuell finanzielle Delikte, je nachdem, wer jetzt von ihm noch Geld hätte bekommen sollen. Aber ja, das war der Fall von Boris C. Und ich hoffe eigentlich, dass er schon auch nochmal seiner Lebensgefährtin über den Weg gelaufen ist und die ihm ordentlich nochmal ein paar Takte gesagt hat. Die Eltern sind natürlich in der Zwischenzeit verstorben. Er war da 37, als er verschwunden ist. Als man ihn gefunden hat, war er knapp 67. War dann selber schon Vater auf jeden Fall und Großvater und hat es nicht mal für nötig befunden, seinen Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis hier in Deutschland aufzusuchen, sondern ihm war wichtiger, dass er ein neues Leben, schuldenfreies Leben in Frankreich beginnen konnte. Später sagen einige Stimmen und ja, Bekanntenkreise eben, dass er einfach die Vermutung war, dass seine Lebensgefährtin Kind bekommt oder sie dabei war, noch eins zu bekommen, dass er einfach keine Lust vor der Verantwortung hatte und der Mann war immerhin auch 37 und nicht 17, hat dann einfach gehofft, dass sie für ihn die Schulden abtragen würde und hat einfach gedacht, ihr seid besser ohne mich dran. Vielleicht wollte er sie auch wirklich schützen, aber...
Aber das macht man auch den Eltern gegenüber nicht. Also ich meine, die Eltern, die jetzt annehmen müssen, der Sohn ist tot. Also das ist ja an Bösartigkeit kaum.
Ja, aber so konnte man sich natürlich vor den Schulden drücken. Und vielleicht, wie die entstanden sind, das ist nicht ganz klar. Aber das war schon echt, echt mies, sage ich jetzt mal.
Ja, schwierige Geschichte, ne?
Was würdest du machen? Stell dir mal vor, dein Lebenspartner täuscht seinen Tod vor.
Ich tauche ab. Ich würde ihm sagen, ich tauche ab. Ich muss abtauchen. Bringt euch in Sicherheit. Stellt euch blöd. Aber ich tauche ab. Und so schnell hört ihr jetzt nichts mehr, weil sonst werden wir umgebracht. Aber ich würde das denen sagen vorher.
Die Frage ist einfach auch, konnte der in Frankreich so lange überleben ohne Papiere und dann stellt er die irgendwie 30 Jahre später den Antrag, ups, ich habe meinen Führerschein verloren.
Es gibt bestimmte Regionen auch in Deutschland, in denen traditionell nicht so viel nachgefragt wird. Also wenn du zum Beispiel auf einer der Inseln hier in Deutschland arbeiten willst, ich sag mal so, es gibt hier Inseln, wo die dich nicht gerade fragen, wo du herkommst und was du vorher gemacht hast, sondern die suchen eine Servicekraft und die gucken nicht nach Papieren, die stellen dich ein. Die versteuern dich auch alles ganz korrekt und so weiter, aber die stellen keine Fragen. Und wenn du so einen Job hast und du machst den zum Beispiel als Koch oder in der Gastronomie über viele Jahre, wird keiner das in Zweifel ziehen. Und selbst wenn es jemand in Zweifel zieht, dann gehört es in gewissen Gebieten auch zum höflichen Umgangston, eben keine Fragen zu stellen, die tiefer gehen.
Oh Gott, Betty, das ist jetzt die Region Bettys Tipps fürs Untertauchen.
Richtig, also meine Tipps fürs Untertauchen, ganz genau. Also wo keiner fragen würde und wo der Zugang auch so schwer ist, dass es nicht so einfach ist. Wenn du dann in einem Personalwohnheim bist, bist du zum Teil auch, musst du dich teilweise auch nicht mehr anmelden. Ja,
ja, okay.
Also es gibt Möglichkeiten. Also ich meine, ich habe von Ihnen gehört, das ist nicht so, dass ich langweiliger Angestellter jetzt irgendwie je in diese Lage gekommen wäre. Aber ich sage nur, dass ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, wenn man tatsächlich, ich möchte nicht unsere Hörer jetzt auf komische Gedanken bringen. Ich sage nur, dass es Möglichkeiten gibt.
Okay. Ja gut, ihr Lieben, wir wurden letztens übrigens als True Crime Podcast für Weicheier bezeichnet, weil unsere Fälle,
das habe ich auch gelesen,
relativ weich sind. Aber vielleicht ist das für Einsteiger einfach genau das Richtige. Also jetzt, ne, danke für unsere 150. Folge eben, wo es nicht um einen Mord ging. Komischerweise mögt ihr entweder sehr seichte, sachte Verbrechen oder halt irgendwie die sehr pikanten Fälle. Aber vielen, vielen Dank, liebe Mordwürstchen, dass ihr uns 3 Jahre jetzt begleitet habt. Und vielleicht machen wir dann jetzt auch nochmal ein Gewinnspiel. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich und noch etwas, ich finde es nicht schlimm, wenn man die True Crime Fälle, die ja an sich schon entsetzlich genug sind, ein bisschen weichgespülter hört. Ich sehe auch sehr gerne Inspektor Barnaby. Ich gebe es zu, ich mag das ehrlich gesagt lieber als jetzt Fälle, in denen 5 Tote da liegen und ich sehe das Blut spritzen. Also gut, bei Barnaby liegen auch viele Tote, aber man sieht's nicht so. Man sieht viel schöne Landschaft und so. Es ist immer noch schaurig und schlimm genug, in solche menschlichen Abgründe blicken zu können, zu müssen. Aber das Verbrechen ist nun mal in der Welt. Es ist nicht nur im Fernsehen und nicht nur im Podcast. Es kann einen blitzschnell überfallen. Und in diesem Sinne sage ich erstmal danke fürs Hören, aber auch.
Ja, passt auf euch auf. Danke, ihr Lieben. Und dann bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Und ja, verpasst nicht die nächste Folge mit Betty, wenn sie Inspektor Barnaby kommentiert. Nein. Gut, danke ihr Lieben. Vielen Dank für 3 Jahre.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.